Matthäus Kapitel 12, Abvers 15. Aber als Jesus das erfuhr, ging er von dort weg. Und große Menschenmengen folgten ihm, und er heilte sie alle und bedrohte sie, es nicht bekannt zu machen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde: Sieh, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Er wird nicht zanken und schreien, und man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er Gerechtigkeit hinausführt zum Sieg. Und die Nationen werden auf seinen Namen hoffen. Worte des lebendigen Gottes.
Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet, der möchte, dass wir dich kennenlernen. Und wir bitten dich, dass du uns nun durch dein Wort hier zeigst, wie du dein Reich baust, welche Maserung dein Reich hat und wie wir da uns einklinken können, dass wir mit dir an dein Reich bauen und nicht dagegen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ihr habt es bestimmt auch schon öfter mal erlebt. Manche Dinge lernt man nur durch Wiederholung. Manchmal muss ich mehrfach mit der Nase auf etwas gestoßen werden, damit ich Zusammenhänge erkenne. Und so hätte ich beinahe eine wichtige Parallele zwischen der Situation im Predigtabschnitt hier und den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen übersehen, wenn ich nicht gleich mehrfach mit der Nase auf einen Artikel gestoßen worden wäre, der die gesellschaftlichen Veränderungen in der Beziehung von Gesellschaft und Christen beschreibt. Kurz zusammengefasst verlief diese Entwicklung in drei Phasen, und vielleicht soll ich sagen, dass es sich hier um Zahlen aus den USA handelt. Bis 1994 war die gesellschaftliche Wahrnehmung von Christen mehrheitlich positiv. Von 1994 bis 2014 blieb sie immer noch weitgehend neutral, aber es kamen auch mehr kritische Stimmen hinzu. Seit 2014 wird eher ein negatives Stimmungsbild erkennbar. Ja, wie schon gesagt, das bezieht sich auf die USA. Vielleicht ist es nicht eins zu eins auf unser Umfeld zu übertragen, aber ich denke, unsere Kulturen sind auch eng genug über die sozialen Medien verzahnt, dass es tendenziell schon hinhauen wird, denke ich. Das entspricht ja auch unserer Erfahrung oft. Und dieselbe Entwicklung von größtenteils positiver zu dann mehr ambivalenter hin zu ablehnender Haltung gegenüber Jesus Christus ist auch im Matthäus-Evangelium zu erkennen. Die ambivalente Phase begann in Kapitel 11, wo wir eingestiegen sind, mit den Zweifeln von Johannes dem Täufer. Ja, er hatte zwar in Jesus Christus den verheißenen Herrn und Retter erkannt, ja, aber nun saß er im Gefängnis und ehrlich gesagt hat er sich das Kommen des verheißenen Messias doch ein bisschen anders vorgestellt. Diese Ambivalenz wird dann sozusagen gesteigert durch eine unverhohlene Ablehnung, aber immer noch nach außen hin neutrale Ablehnung. Ausgerechnet der Städte lasen wir, in denen Jesus die meisten seiner Wundertaten bewirkte. Und nun in Kapitel 12 ist auch die Zeit der Neutralität vorüber. Und am Ende des vorigen Abschnitts in Vers 14, ihr habt ja die Bibeln vor euch offen, da berichtet Matthäus von der radikalen und gewaltbereiten Fundamentalopposition der Pharisäer. Und als Jesus sie mit dem Anspruch konfrontiert, dass er als Herr über den Sabbat auch bestimmen darf, wozu er da ist, und er es durchaus für richtig befindet, wenn Menschen am Sabbat Gutes tun, zum Beispiel indem sie ein Schaf aus einer Grube retten, in die es gefallen ist, oder indem er einen Menschen heilt, so im Abschnitt davor. Dass man also trotz der Sabbatruhe gewisse Arbeiten verrichten darf, wenn sie dem Guten dienen. Da lesen wir in Vers 14, da gingen die Pharisäer hinaus und berieten sich über ihn, wie sie ihn umbringen könnten. radikale, gewaltbereite Fundamentalopposition, die sich nicht mehr mit Argumenten auseinandersetzt, sondern nur noch auf Gewalt setzt. Nun, die größtenteils positive Einstellung bis Kapitel 10 entwickelt sich also über eine kurzzeitige Phase der Ambivalenz hin zu radikaler Ablehnung. Und auch wenn wir uns mit einigen Ausnahmen in der westlichen Welt eher noch im Stadium unverhohlener Ablehnung, vielleicht auch Neutralität noch befinden, dann sieht man irgendwie doch die Parallelen zu der gesellschaftlichen Entwicklung, auf die ich erst mit der Nase gestoßen werden musste. Was folgt daraus? Und ich denke, zuerst können wir Gott überaus dankbar dafür sein, dass wir tatsächlich in einem sicheren gesellschaftlichen Umfeld leben. Und hoffentlich, dafür sollten wir beten, schenkt uns der Herr das auch weiterhin. Gleichzeitig können wir aber auch aus der parallelen Entwicklung damals und heute vieles für uns lernen. Aber vor allem können wir lernen, wie Jesus sein Reich baut, wenn die Stimmung kippt. Wie baut Jesus sein Reich angesichts von umfassender Ablehnung damals und heute? Und was führt dazu, dass trotz aller Feindseligkeiten, sein Wirken am Ende des Abschnitts dazu führt, dass wir lesen, die Nationen werden auf seinen Namen hoffen. Die Nationen werden auf den Namen von Jesus hoffen, trotz aller Ablehnung. Letztlich sind das alles dieselben Fragen, wie Jesus sein Reich baut. Das macht ihn auch zur Hoffnung der Nation und das wollen wir uns nun anschauen. Der Predigtabschnitt beantwortet diese Frage. Und zwar zuerst zweimal negativ, also zweimal mit nicht so. Und dann sehen wir die positive Antwort am Ende, sondern so baut Jesus sein Reich. Also erste Antwort, wie Jesus sein Reich nicht baut. Jesus baut sein Reich nicht mit Gewalt. Und wir sehen diese Herangehensweise in der Reaktion von Jesus auf die Mordpläne der Pharisäer. In Vers 15 erfahren wir, dass Jesus von ihren Plänen erfuhr. Wie genau er davon erfuhr, wissen wir nicht. Allerdings gab es trotz der mehrheitlichen Ablehnung auch unter den Pharisäern viele, die Jesus zugetan waren, die nicht wollten, dass ihm Schlimmes widerfuhr. Es kann also gut sein, dass er einfach von einem der Pharisäer gewarnt wurde. Aber letztlich spielt es keine Rolle, wie Jesus von den Plänen der Pharisäer erfuhr, sondern von viel größerem Interesse ist, wie reagiert Jesus darauf? Theoretisch stehen ihm ja mehrere Optionen offen. Er könnte sie zum Beispiel einfach unter Einsatz seiner Macht vom Planeten fegen. Unzählige Male zuvor hat er erwiesen, dass er kann, was eigentlich nur Gott kann. Und gäbe es irgendeinen besseren Einsatz für seine übernatürlichen Fähigkeiten als Verteidigung gegen seine hinterlistigen Widersacher? Sie konfrontieren, ein für alle Mal die Sache entscheiden. Und sicherlich wären auch noch andere Vorgehensweisen denkbar und wir sehen auch gleich noch eine zweite. Aber Jesu Ansatz ist völlig anders. Er zieht sich zurück. Ist das nicht überraschend? Unerwartet. Jesus lässt sich nicht in Feindseligkeiten verstricken. Er setzt nicht auf Konfrontation, sondern er verhält sich wieder genauso wie zu der Zeit, als Johannes der Täufer verhaftet wurde, davor. Auch da ließ er den Konflikt nicht eskalieren. Er sucht nicht, auch hier nicht die Entscheidungsschlacht mit den Pharisäern, auch wenn er sich ziemlich sicher sein könnte, als Sieger daraus hervorzugehen, sondern er zieht sich zurück. Und das heißt natürlich nicht, dass Jesus sich an einem sicheren Rückzugsort verbirgt. Ja, trotz seines Rückzugs finden weiterhin riesige Menschenmengen den Weg zu ihm. Ja, sie brauchen kein Geheimwort, keinen geheimen Handschlag. Sie folgen ihm, weil sie wissen, wo er zu finden ist. Und Jesus heißt es hier, heilt sie alle. Auf den ersten Blick ist sein Verhalten also keine Demonstration von Stärke. Gegen seine ärgsten Widersacher wählt Jesus nicht die nukleare Option. Das mag nach Schwäche aussehen, aber wir sehen, er heilt sie immer noch alle. Er hat immer noch die gleiche Macht. Und was er hier tut, indem er sich zurückzieht, ist Teil seiner Strategie. Und es entspricht auch voll und ganz der Beschreibung von Jesu Charakter. Wie haben wir ihn bis jetzt in Kapitel 11 und 12 kennengelernt? Nun, wenn wir das noch einmal durchgehen, lernen wir Jesus hier als jemand kennen, der sanftmütig ist. Und von Herzen demütig, Kapitel 11, Vers 28. Als König, der Barmherzigkeit will, Kapitel 12, Vers 7. Und er bereit ist, sich in Gefahr dafür zu begeben, um anderen Gutes zu tun, Vers 12. Anders als die Pharisäer, die besessen sind von ihren Regeln und Traditionen zu dem Maße, dass sie bereit sind, einen Jesus zu vernichten, der heilt und Gutes tut. Ist Jesus derjenige, der Heilung für alle anbietet, die zu ihm kommen? Und das ist natürlich ein Riesentrost, wenn wir Menschen kennen, die Jesus noch ablehnen. Jesus ist geduldig mit ihnen. Sein Ziel ist es nicht, Menschen zu vernichten, sondern ihnen Zeit zu geben, dass sie zur Umkehr finden. Denk zum Beispiel an den Apostel Paulus. Er war Pharisäer, er hat Jesu Gemeinde bis aufs Blut verfolgt, aber Jesus war geduldig mit ihm. Er hat ihm Gnade erwiesen, die Gnade der Umkehr, und so wurde er einer der berühmtesten und auch aufopferungsvollsten Christen, die es je gegeben hat. Gottes Geduld mit Menschen, die ihm widerstehen, wird von manchen als Beweis erachtet, dass er nicht existiert. Von wiederum anderen wird sie als Schwäche missverstanden. Wenn wir also nach Gerechtigkeit heute anstatt morgen verlangen, dann müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass Zeit für Gott in ganz anderen Dimensionen verläuft als für uns. 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Er hat Geduld mit Menschen. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet, schreibt der Apostel Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Das ist keine Schwäche, die Jesus hier zeigt. Es ist Stärke. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum Jesus die Gerechtigkeit Gottes nicht unmittelbar auf die Köpfe der Pharisäer bringt oder von den auf die Köpfe der Menschen heute, die ihm widerstehen. Denn in seiner Zurückhaltung erweist sich Jesus auch als der Gottesknecht, von dem Matthäus in Vers 17 und folgende spricht. Ja, diese Verse stammen aus dem Propheten Jesaja, der das Wirken des verheißenen Retters, der in Jesus gekommen ist, genauso beschreibt, wie Jesus sich hier verhält. Vers 19, schaut es euch an, es sagt, er wird nicht zanken und schreien. Mit anderen Worten, er geht nicht auf Konfrontation. Man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Das macht Jesus aus. Und wir werden uns gleich noch genauer anschauen, wie Jesus die Rolle des verheißenen Gottesknechts erfüllt. Aber hier können wir schon mal festhalten, wenn Jesus sich irgendwie anders verhalten würde, wenn er der Pharisäer einfach platt machen würde, dann wäre das unumstößlicher Beweis dafür, dass Jesus nicht der Verheißene ist. So wie seine Perspektive auf Zeit, seine Geduld, die in seinem Rückzug zum Ausdruck kommt, so wie seine Perspektive auf Zeit in ganz anderen Dimensionen verläuft wie unsere, so ist es auch mit seinem Blick auf eine Gerechtigkeit, die Probleme nicht nur an der Oberfläche angeht, hier und jetzt, sofort, sondern umfassend für alle und für jeden zu jeder Zeit. Nachdem wir uns angeschaut haben, wie sich Jesus gegenüber seinen Feinden verhält oder nicht verhält, sehen wir als nächstes sein Verhalten gegenüber seinen, naja, ich nenne sie mal seinen Fans. Ja? Und in Vers 16 sehen wir, dass Jesus sein Reich auch nicht durch einen Hype der Geheilten baut. Ja, Jesus baut sein Reich nicht auf einen Hype, das ist unser nächster Punkt. Und ich denke, die meisten von uns wissen, dass Popstars und Sternchen nicht völlig unabhängig von ihren Fans ihre Bahnen ziehen können. Ja, nur wenn man eine Symbiose mit seinen Fans eingeht, kann man sich auch deren Ruhm sichern. Ja, aber dazu muss man eben die Erwartungen dieser Fans erfüllen, sonst wenden sie sich ab. Und so gesehen hätte Jesus mit seinem Verhalten kaum Chancen auf große Popularität. Denn in Vers 16 lesen wir, dass Jesus seine Nachfolger bedrohte, um ihn nicht zu offenbaren. Nicht sehr populär. Ja, und ich denke, mit diesem Bedrohen, um ihn nicht zu offenbaren, ist mehr gemeint, als nur seinen Aufenthaltsort bekannt zu machen. Ja, wir sehen das wiederum an einer Parallele. In Kapitel 8 heilt er einen Aussätzigen, gab ihm aber unmittelbar die Anweisung, sieh zu und sag's niemandem. Geh hin, zeige dich dem Priester, opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis, aber sag's niemandem. Ja, genauso ist es auch hier. Ja, hier in Kapitel 12 geht es nicht nur um den Aufenthaltsort. Und das wirft natürlich wieder die Frage auf, naja, warum macht Jesus das denn so? Was ist seine Strategie? Und hier begegnen wir einem weiteren nicht so. Ja, Jesus wird sein Reich nicht durch eine aufgehypte Massenbewegung bauen, nicht durch ein PR-Coup, nicht durch eine demokratische Bewegung, die ihn sozusagen an die Spitze spült, die ihn vielleicht auch gegen seinen Willen zum Superstar erheben will, weil er einfach diese tollen Kräfte hat. Denn darum geht es ihm ja, es geht ihm um Heilung, oberflächlich. Nein, er baut sein Reich genauso wenig durch Populismus wie sonst irgendwie anhand von Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung, auch heute. Ob die Mehrheit der Bevölkerung an Jesus glaubt, spielt für Jesus erst einmal keine Rolle. Er platziert seine Wunder nicht möglichst öffentlichkeitswirksam, sondern hier verhindert er im Gegenteil, dass sie auf Twitter damals viral gehen. Es ist nicht erstaunlich. Ja, geht diese Zurückhaltung nicht mindestens genauso gegen unsere Erwartung wie seine Zurückhaltung gegenüber den Pharisäern? Wenn der christliche Glaube zu populär wird, wenn er gar zur Mehrheitsmeinung in einer Bevölkerungsgruppe wird, wie zur Zeit des Christentums in Europa und Amerika, dann droht immer auch die Gefahr, dass Jesus für eine Sache eingenommen wird, die vielleicht gar nicht seine eigene ist. Und dass seine Person verfälscht dargestellt wird, damit sie möglichst populär erscheint. Und was also ist seine Sache? Und wenn nicht mit Gewalt und auch nicht per Hype, wie baut Jesus sein Reich? Und eben an dieser Stelle nimmt Matthäus uns aus dem eigentlichen Geschehen damals heraus und er nimmt uns hin zu einer alten Prophezeiung des Propheten Jesaja aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und sie beginnen nicht mit einer Sache, nicht einmal der Sache von Jesus, sondern mit seiner Identität. Und das ist die erste Hälfte unserer Antwort, wie Jesus sein Reich baut. Jesu Reich beruht auf seiner Identität. Das ist die erste Hälfte der Antwort. Aber wie schon erwähnt, geht es in Jesaja um die Identität des sogenannten Gottesknechts. In Vers 18 sagt Gott selbst über Jesus, sieh mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Wenn Jesus Gottes Knecht ist, dann baut Jesus erst einmal nicht sein eigenes Reich, das nur nebenbei, er baut Gottes Reich, er dient Gott. Ja, und wir sehen auch, dass es ihm deshalb gar nicht um sich selbst geht, er fordert auch keine Aufmerksamkeit für sich ein, er drängt nicht lautstark auf den zentralen Platz im Mittelpunkt, obwohl er ihn voll und ganz verdient. Nein, vielmehr sagt Gott über Jesus zu uns. Sieh mein Knecht. Schau ihn dir genau an. Lern ihn kennen. Ich habe ihn erwählt. Schau ihn an, wie er sich verhält. Er ist es, den ich liebe. An ihm hat meine Seele wohlgefallen. Er macht genau, was ich will. Der Grund, warum Gott sein Reich durch Jesus baut, beruht offensichtlich darauf, wer Jesus vor Gott ist. Jesu Reich beruht auf seiner Identität. Vielleicht soll ich auch sagen, Matthäus verflechtet hier sehr gekonnt dieses Zitat über Jesus aus Jesaja mit einem Echo aus Kapitel 3, wo Jesus von Johannes dem Täufer getauft wird. Auch dort wird ein Zitat aus dem Alten Testament, fließt ein Zitat ein. Und dort zu diesem Anlass sagt Gott, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Also seht ihr die Parallelen. Hier der Geliebte, der Knecht, an dem er Wohlgefallen hat. Dort der geliebte Sohn, an dem Gott Wohlgefallen hat. Ja, Jesus ist gehorsamer Knecht Gottes und geliebter Sohn Gottes zugleich. Als Sohn spiegelt Jesus das Wesen seines Vaters vollkommen wider. Wir kennen das, wie der Vater, so der Sohn. Ja? Als gehorsamer Knecht spiegelt sein Wirken Gottes Willen wider. Das ist sozusagen die Kehrseite. Als geliebtes Kind, das Wesen, als gehorsamer Knecht, den Willen Gottes. Das ist wichtig, ja, dass Jesus sanftmütig ist, demütig, barmherzig, das Gute für uns Menschen sucht. Es sind keine zufälligen Eigenschaften, dass man sagen muss, boah, zum Glück ist Jesus so und nicht anders. Nein, es entspricht Gottes Wesen. Und genauso ist auch sein Wirken kein Zufall. Dass er sich von den Feindseligkeiten zurückzieht, Geduld hat mit den Pharisäern, das Gericht über sie verzögert, dass er sich aber gleichzeitig auch nicht dem Hype der Geheilten unterwirft. All das entspricht Gottes Willen. Und deshalb sagt Gott, hier, sieh mein Knecht. Seine Sanftmut ist Gottes Sanftmut. Seine Demut, Gottes Demut. Seine Barmherzigkeit ist Gottes eigene Barmherzigkeit. Und auch seine Zurückhaltung und sein Wirken weit außerhalb des Rampenlichts ist Gottes Zurückhaltung und Gottes Weise, wie er sein Reich baut. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben, wenn wir nicht im Mittelpunkt dieser Gesellschaft stehen. Gott wirkt weit außerhalb des Rampenlichts. Dort baut er sein Reich. Und wenn wir uns angesichts wachsender Ablehnung wünschen, dass Jesus doch endlich mal ordentlich auf den Putz haut, oder wenn man darauf hinwirkt, dass Jesus mit dramatischen Wundertaten auf jedem Social-Media-Kanal präsent ist, dann müssen wir uns fragen, bauen wir unser Reich wie Jesus sein Reich? Bauen wir sein Reich wie Jesus sein Reich baut? Gehen wir mit der Maserung? Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, wie er sein Reich nach Gottes Willen baut. Und wenn wir wissen wollen, wie das geschieht, dann müssen wir in der zweiten Hälfte von Vers 18 wieder einsteigen, denn dort sehen wir in diesem nächsten Abschnitt, Jesus baut sein Reich auf Hoffnung. Jesus baut sein Reich auf Hoffnung. Also bewegen wir uns auf diesen Punkt zu, von Vers 18 aus, in der zweiten Hälfte erklärt Gott, ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Also zuerst einmal erkennen wir hier, dass auch Jesus als Sohn Gottes nicht unabhängig vom Heiligen Geist wirkt. Gottes Geist regiert über das Denken und das Handeln von Jesus. Gott hat seinen Geist auf ihn gelegt, das treibt Jesus an. Im Geist heilt er Kranke und Aussätzige und treibt Dämonen aus. Im Geist geht er auch ans Kreuz. Und Gottes Geist bewegt Jesus, heißt es hier, vor allem hin zu einem Wirken. Das ist die wichtige, die hier genannt wird. Er soll den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Das Entscheidende an Jesus sind nicht seine Wundertaten, die für sich genommen einen Hype auslösen könnten, aber denen letztlich die Substanz fehlt. Es geht um die Botschaft, auf die diese Taten hinweisen. Also wenn wir nur auf Jesus schauen, um Wunder zu sehen, dann verpassen wir das eigentlich Wichtige. Und so ist es oft mit den Jesus-Hypes. Ja, in manchen Gemeinden jagt ein Wunder das nächste, aber das führt nicht dazu, dass man wirklich auf die Botschaft von Jesus hört. Er verkündet den Völkern Gerechtigkeit. Und ich denke, das sollte uns zur Frage veranlassen, welche Art von Gerechtigkeit verkündet Jesus eigentlich? Worum geht es hier? Nun, wir müssen hier unterscheiden zwischen zwei Weisen, wie die Bibel von Gerechtigkeit spricht. Ja, sie unterscheiden sich auch durch die Worte, die dafür verwendet werden. Und das Wort für Gerechtigkeit hier in Matthäus ist ein anderes als im Römerbrief, das von Paulus verwendet wird. Im Römerbrief umfasst das Wort die Frage, wie schuldige Menschen vor einem gerechten Gott gerecht dastehen können. Hier dagegen wird, auch wenn man es im Deutschen nicht unterscheiden kann, ein anderer Begriff für Gerechtigkeit verwendet. Hier geht es um Rechtsprechung. Es geht um ein Urteil. Jesus spricht ein Urteil aus. Er verkündet ein Urteil. Wenn man ein Urteil über sich hört, ist es oft keine sehr angenehme Sache, zumindest wenn es kein Freispruch ist. Und ich glaube, wie es klar geworden ist, spätestens als wir vorhin das Sündbekenntnis gebetet haben, ist das Urteil von Jesus tatsächlich kein Freispruch. Ja, sein Urteil lautet, dass kein Mensch, kein einziger Mensch auf dieser Welt nach Gottes Willen geliebt hat. Keiner hat geliebt, wie wir nach Gottes Willen lieben sollten. Keiner war so sanftmütig, so demütig oder barmherzig, wie Gott es sich vorstellt. Jeder Mensch ist deshalb schuldig. Das ist das Urteil von Jesus über uns. Und es ist ein gerechtes Urteil. Und das wirft natürlich noch einmal die Frage auf, wie kann man auf den Namen von Jesus hoffen, wenn sein Recht uns schuldig spricht? Wie kann man auf jemanden hoffen, der uns schuldig spricht? Und in diesem Abschnitt finden wir nicht die volle Antwort, aber wir bekommen einen Einblick, wie Jesus mit denen umgeht, die seinem Urteil über sich zustimmen. Ja, wenn Jesus mich schuldig spricht, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, kümmert mich nicht. Oder ich kann sagen, ja, du hast recht. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe gegen Gott rebelliert. Und die Frage ist, wie geht Jesus mit solchen Menschen um? Nun, im Vers 20 finden wir die Antwort. Ich würde sogar sagen, wir finden so eine Art Grundgesetz für das Reich von Jesus. Das geknickte Rohr, gemeint ist ein Schilfrohr, das geknickte Schilfrohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er die Gerechtigkeit oder das Recht hinausführt zum Sieg. Ja, ein geknicktes Schilfrohr hat keine Stabilität mehr in sich. Man kann mit dem eigentlich nichts mehr anfangen, außer dass man es wegwirft. Ursprünglich war damit wohl der Überrest von Israel gemeint, zur Zeit von Jesaja. Und über den erbarmt auch Jesus sich hier. Aber Jesu Charakter hat sich nicht geändert. Und auch heute noch sagt Jesus deshalb, wer zu mir kommt und meinem Urteil über ihn zustimmt. Wer zu mir kommt wie ein geknicktes Schilfrohr, der hat von mir nichts zu befürchten. Im Gegenteil, den mache ich wieder heil. Jesus ist ein König, der uns behandelt wie ein Gärtner. Er sieht eine abgeknickte Blume in seinem Garten und was macht er? Er nimmt einen Stab. Er richtet die Blume wieder auf. Und genau so behandelt er die, die wissen, dass sie kaputt sind. Die seinem Urteil zustimmen und deshalb bei ihm Schutz suchen, weil er barmherzig ist. Und die Menschen nicht verurteilt. Wenn Jesus eine beinahe erloschene Flamme erblickt, einen glimmenden Docht, löscht er ihn nicht aus. Nein, er beugt sich hinunter, er schützt diese Flamme mit seiner Hand und facht sie sorgsam wieder an. Und liebe Gemeinde, wenn unsere Batterien fast leer sind, ja, vielleicht weil unsere Begeisterung für Gott weg ist, das raubt uns unsere Kraft. Oder vielleicht weil uns Schuld und ein schlechtes Gewissen erdrückt, wenn unser Docht nur noch dunkel glimmt und fast erloschen ist, was ist dann unsere Hoffnung? Wer ist unsere Hoffnung? Nun, Gott sagt, schau auf Jesus. Komm zu Jesus. Jesus ist sanftmütig und demütig und barmherzig. Jesus gibt dich nicht auf. wenn du kraftlos in den Seilen hängst. Er hält dich fest, wenn du dich ohne Kraft dahinschleppst. Das ist sein Recht. So baut Jesus sein Reich und so wird Jesus zur Hoffnung der Nationen. Denn für alle gilt gleichermaßen, wenn du hilfesuchend zu Jesus kommst, dann kann Jesus gar nicht anders, als dir zu helfen. Das ist sein Wesen, seine Natur, es ist Gottes Wesen. Er ist immer sanftmütig und von Herzen demütig und von großer Güte. Und wenn du zu ihm kommst und sagst, ja, ich bin schuldig, dann sagt Jesus, ich weiß und ich habe deine Schuld schon bezahlt am Kreuz. Wie baut Jesus sein Reich angesichts von Widerstand und Ablehnung? Nun nicht mit Verdammnis seiner Gegner, nicht mit Konfrontation, nicht mit Zanken und Streiten und einer lauten Stimme auf der Straße. Auch nicht durch einen Hype und irgendeine groß angelegte PR-Aktion öffentlichkeitswirksam, sondern indem er dem einzelnen Menschen Hoffnung gibt. Indem er dem einzelnen Menschen mit Sanftmut begegnet, in Demut und Barmherzigkeit. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und Freunde, wenn das das Grundgesetz von Jesu Reich ist, dann sollte es auch das Grundgesetz unserer Gemeinde sein. Wenn wir uns daran orientieren, was Vers 20 uns vorgibt, im Umgang miteinander, aber auch im Umgang mit der Welt, die uns mehr und mehr ablehnt, dann werden wir als Gemeinde an Jesu Reich so mitbauen, wie Jesus selbst es baut. Also lasst uns beten, dass sein Geist uns dazu befähigt. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deinen Charakter. Wir preisen dich dafür, dass du ein sanftmütiger und demütiger und von Herzen barmherziger Gott bist, der Gutes tut, der Menschen Zeit gibt zur Umkehr, der nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Wir danken dir, dass du deinen geliebten Sohn Jesus, deinen gehorsamen Knecht, in die Welt gesandt hast, um uns zu retten. Danke, dass er nicht auf Konfrontation mit den Ablehnenden damals gegangen ist und danke, dass er auch uns gegenüber nicht direkt auf Konfrontation gegangen ist, sondern mit viel Geduld und Sanftmut in sein Reich gerettet hat. Danke, dass er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat, damit wir in seinem Reich sein können. Und so hilf uns doch in unserer Schwachheit und Unvollkommenheit, dass auch wir an diesem Reich mitbauen. Indem wir das geknickte Rohr unter uns nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen, auch im Umgang gegenüber der Welt nicht verurteilend und ablehnend reagieren, nicht konfrontativ, sondern mit deiner Sanftmut und Barmherzigkeit und großen Gnade. Damit die Welt in unserer Gemeinde mit dem Namen von Jesus die Hoffnung auf Erlösung verbindet, die Hoffnung auf Heilung, die Hoffnung auf Gemeinschaft und Geliebtsein von dir. Wir bitten all dies im kostbaren Namen deines Sohnes Jesus Christus.